Wir gehen wieder zurück. 5. Mose. Wir sind jetzt in Kapitel 8, okay? Könntet ihr mir so von der Logik folgen, wie das aufgebaut ist? Warum jetzt auf einmal dann das Thema der Erwählung auftaucht in Kapitel 7, nachdem das Gesetz vorgestellt worden ist? Und die Intention geht immer mehr dahin zu sagen, guck mal, ihr seid nichts, ihr könnt nichts. Es kommt einfach auf Gott drauf an. Und das ist so der Weg, den selbst unter dem Gesetz Gott geht und dem Volk ist offenbart. Und das ist, wo ich sage, das sind die beiden Dimensionen. Wir verstehen, wir werden nicht durchs Gesetz gerettet, sondern aber wir lernen am Gesetz, bezeugt durchs Gesetz. Und was lernen wir jetzt für ein Zeugnis? Es kommt erstmal auf die Erwählung Gottes drauf an. Also, und zwar auf seine Liebe zu uns kommt drauf an. All diese Dinge, das bezeugt uns schon das Gesetz und das ist, was wir lernen. Wichtig, dass wir da unterscheiden, wenn wir es lesen. Ich sage das wirklich bewusst, weil ich kenne es von mir von früher, dann liest man und dann, man sieht das Evangelium einfach nicht drin. Man sieht ja nur, so muss ich sein und dann war es das. Aber wir haben ja einen Zugang in Christus zu der Schrift, von daher sind wir mündig. Wir werden jetzt gleich noch mehr entdecken. Kapitel 8, also Kapitel 8 geht es darum, jetzt, dass es jetzt auf die Kraft Gottes ankommt. Nicht auf unsere Kraft, sondern auf seine Kraft. Und dass wir uns nicht auf unsere Kraft verlassen sollen und da auch nicht uns für unsere Kraft rühmen sollen, sondern für Gottes Kraft. Und wenn ich das euch da vorlese, vielleicht fallen euch schon mal bestimmte biblische Wahrheiten aus dem NT ein, vielleicht Bibelstellen. Habt sie im Hinterkopf, wir werden dann diese Dinge ein bisschen verknüpfen. Wenn ihr da was wisst, könnt ihr dann auch gerne das dazu beitragen. Lasst mich das lesen, vielleicht am Stück, und dann gehen wir so Vers für Vers da durch. Diesen Kapitel würde ich ein bisschen noch detaillierter anschauen. Und dann ab Kapitel 9 werde ich immer weniger rausnehmen, weil dann, aber das ist noch so ein wichtiges Kapitel, Kapitel 8, das ich gerne im Einzelnen mit euch noch anschauen möchte. Ich lese. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, solltet ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seine Wege gehst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen, ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatenbäume, ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst, und schöne Häuser baust und wohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich vermehren und alles, was du hast, sich vermehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat, der dich wandern ließ in der Wüste, großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mann speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit er am Ende dir wohltue. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir das Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, dein Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Und es wird geschehen, wenn du je dem Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, so bezeuge ich dir heute gegen euch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Wie die Nation, die den Herrn vor euch umkommen lässt, so werdet ihr umkommen dafür, dass ihr auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht hört. So, das ist ein zentraler Abschnitt, ein sehr gewichtiger Abschnitt. Und darum habe ich jetzt bewusst den komplett mal am Stück gelesen. Und wir wollen uns dann den im Einzelnen mal anschauen, um was es geht. Also nachdem die Erwählung uns vor Augen gemalt hat, Kapitel 7, den Grund der Erwählung in Liebe. Und einen Aspekt habe ich übrigens dann noch nicht erwähnt, warum Gott erwählt und warum er handelt. Es ist nicht nur in seiner Liebe begründet, sondern ist genauso auch in seinem Versprechen begründet. Weil Gott es versprochen hat, er es tut. Wisst ihr, was die Bibel über uns sagt? Wann hat er uns erwählt? Vor Grundlegung der Welt. Das heißt, es gab uns nicht. Und wisst ihr, dass er, als er uns vor Grundlegung der Welt etwas versprochen hat? Gott hat etwas versprochen. Und weil er vor Grundlegung der Welt jemanden etwas versprochen hat, darum tut er es jetzt. Und wisst ihr, wem er was versprochen hat? Darf ich das euch nur kurz zeigen? Das ist der Rahmen. Eine Hand bleibt hier. Titus Brief. Genau. Ich höre schon die richtigen Antworten. Geht mit. Titus, Kapitel 1. Kapitel 1, Vers 1, okay? Ich lese euch an. Paulus, Knecht Gottes, Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Also, ich weiß nicht, wie man kommt einfach nicht drum herum, egal wo man liest, es fällt einfach überall auf. Ich suche mir diese Themen nicht aus, weil ich denke, das ist provokativ und dann mache ich mir bestimmt viele Feinde, also werde ich das permanent predigen. Das mache ich nicht aus dem Grund, sondern weil die Schrift permanent darüber redet. Und jetzt schaut mal, Paulus sagt, er ist der, also ein Diener Gottes, Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten. Das heißt, dieser Glaube ist der Glauben der Auserwählten. So, und jetzt schaut mal, was er dann sagt. Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist. Das heißt, dieser Glaube der Auserwählten hat was mit der Gottseligkeit, das heißt mit der Rettung zu tun, mit unserer Rettung zu tun. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Die gemäß ist in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach dem Befehl unseres Retters Gottes anvertraut worden ist. Er redet von dem Glauben der Auserwählten. Und er redet von, was ist die Hoffnung des ewigen Lebens. Das ist der Glaube der Auserwählten, das ist gottgemäß. Und jetzt sagt er, die Begründung, vom Gott, der nicht lügt, der vor ewigen Zeiten etwas verheißen hat, etwas versprochen hat. Was hat er verheißen? Rettung? Ewiges Leben? Für die Auserwählten durch den Glauben. Jetzt hat Gott es vor ewigen Zeiten verheißen. Wem hat es verheißen? Sich selber? Wen hat es versprochen? Engel? Waren noch nicht da. Er verspricht, und selbst wenn sie da waren, welchen Grund hat er etwas den Engeln zu versprechen? Nee, wir waren auch noch nicht da, gell? Es gibt nur einen, dem er es versprochen hat. Seinem Sohn. Er hat seinem Sohn ein Versprechen abgegeben, dass er nämlich aus Glauben ewiges Leben denen geben wird, die er vor grundlegender Welt erwählt. Der hat Jesus, die haben das vorher ausgemacht, ein Versprechen. Was haben wir im Mose gehabt? Gott sagt, Israel, nach dem Fleisch, sagt er, ich werde euch, ihr seid nichts, nichts wert, aber ich liebe euch und ich bringe euch ins Land. Warum? Ich habe euch erwählt, auf Grundlagen der Bibel, und ich habe es versprochen. Und wenn das nach dem Irdischen schon so ist, wie viel nach dem Himmlischen? Und wenn Gott dem Sohn was verspricht, was glaubt ihr? Wird das nicht halten? Wenn Gott dem Sohn dich und mich ihm versprochen hat, dann sagt der Vater zum Sohn: Sohn, das war, ey, ich hab's echt gut gemeint. Aber weißt, der Willi ist so stur und so ein Sünder, das kriege ich nicht hin. Denken wir mal nur zu Ende, was wir permanent denken. Was wir behaupten und glauben. Ich will nur sagen, inwieweit verherrlicht das Gott in seiner Allmacht, in seiner Größe, in sein. Überleg mal, wenn er dem Sohn es verspricht, sollte ihm ein Ding unmöglich sein? Bin ich nicht der Herr allen Fleisches, spricht der Herr? Ich will euch diese Perspektive von Gott her geben und nicht von Menschen. Von Menschen, klar kommen all die Zweifel und Fragen und kann ich nicht, gehe ich verloren, gehe ich nicht verloren. Von Gott her aber ist das Erste. Gott hat versprochen, aus Liebe sich ein Volk zu erwählen. Und er hat dem Sohn versprochen, dieses Volk als eine Braut zu schenken. Und dann wird Gott am Ende nicht sagen, okay, mein Sohn, hat es nicht funktioniert. So wie er den Adam, die Eva darstellte und der Adam sagte, boah, herrlich, Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Fleisch. So wird er die Braut Christi ohne Runzel, ohne Tadel vor ihm stellen und dann wird er sagen, Geist von meinem Geist. In gleicher Weise. Also es wird gelingen. Und deswegen haben wir die Offenbarung, gell? Die Offenbarung sagt, hat geklappt übrigens. Obwohl wir dabei sind, verheißen die Offenbarung, es wird so sein, oder? Wort. So, wieso zweifeln wir dann? Aber geht noch einen Schritt weiter. Der Vater hat es dem Sohn versprochen. Wer hat noch was versprochen? Der Sohn dem Vater. Der Sohn hat gesagt, Vater, ich werde für die Alte sterben, die du erwählt hast. Und ich werde keinen verlieren. Und dann wird er sagen, Vater, du, ich habe es auch nicht hingeschafft. Aber du hast ja auch nicht geschafft. Versteht ihr? Wenn man das zu Ende denkt, ich sage, das ist nicht verherrlichend. Das ist nicht die Größe und die Allmacht Jesu und Allmacht Gottes großmachend. Das ist nicht den Sieg proklamierend und die Größe, das Erlösungswerk bekannt machen. Also versteht ihr, der Punkt ist, wir verkündigen die Allmacht Gottes, die Größe Gottes und nicht die Schwachheit der Menschen. Darum geht's. Wenn der Vater dem Sohn was versprochen hat und der Sohn dem Vater versprochen hat, weißt du, warum du dich entspannen kannst? Deswegen. Du entspannst dich nicht, weil du denkst, ah, ich krieg's schon hin. Willi, sei mutig und stark, das kriegst du hin. Ja, okay, stimmt, ich kenne mich, bin nicht so schlecht, das kriege ich hin. Da kann ich jetzt ruhig sein. Nein, guckst du auf dich, was passiert? Da kriegst du Angst und Bange, weil du merkst, hey, das kriege ich nicht hin. Und darum zweifeln wir immer, weil wir immer auf uns schauen. Und ich sage, dann haben wir jeden Grund zum Zweifeln, wenn wir auf uns schauen. Aber schauen wir auf den mächtigen Gott und den mächtigen Christus. Das ist der Grund, warum wir nicht zweifeln brauchen. Und jetzt kommen wir zurück, weil es nicht auf unsere Kraft ankommt, sondern weil es auf seine Kraft ankommt. Und das ist schon unter dem Gesetz uns bezeugt. Es kommt auf seine Kraft an. Er hat es versprochen, er wird es tun. Und jetzt Kapitel 8, mit diesem Verständnis und mit dieser Vorarbeit. Jetzt, was jetzt Kapitel 8 ist eine Erklärung für Kapitel 7 in gewisser Weise. Die Kraft Gottes ist es, oder die Erwählung ist, weil es auf Gottes Kraft ankommt. Nicht auf unsere Kraft ankommt. Darum wird jetzt das jetzt deutlich gemacht. Bevor aber diese zwei Ebenen, es beginnt so, das ganze Gebot, ich hätte nichts essen sollen, es war so lecker, eigentlich mache ich es nicht, aber es war so lecker, was probiert und jetzt kommt es halt immer hoch. Das ganze Gebot, also nicht was Schlechtes oder so, weil ich reden muss. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt in das Land. Was muss man nach dem Gesetz, was muss passieren, dass man in das Land hineinkommt und es besitzt? Wie viel? Merkt ihr das? So beginnt es immer wieder. Man überliest schnell, aber das heißt, der Maßstab wird uns immer wieder, wir werden permanent an den Maßstab erinnert. Das Ganze. Komplett, vollkommen, alles. So, das ist immer wieder, ist es präsent, das ganze Gebot. Das heißt, um in das Land hineinzukommen, um etwas zu bekommen, nach dem Gesetz, musst du alles halten. Und deswegen lehrt auch die Schrift. Und deswegen, warum ist das so wichtig? Sonst begreifen wir nicht das vollkommene Werk Jesu Christi, die Notwendigkeit. Wenn es heißt, und vieles davon sollst du halten. Oder so gut du nur kannst, halte. Versteht ihr? Wäre auch schon viel, versteht ihr? Wenn Gott sagt, wenn ich sehe, dass du dich stets bemüht hast, dann sehe ich, du bist ernsthaft bei mir. Der Maßstab ist, das Ganze musst du tun. Und das ist das Gesetz. Jetzt möchte ich euch fragen, oder andersrum, versteht der Mensch das? Nimmt er das an, wenn Gott ihm sagt, halt das Ganze, was sagt der Mensch? Okay, danke. Gott sagt, Segen, Fluch, um das zu Segen bekommen, halte das Ganze. Wenn du nicht hältst, Fluch, okay, dann okay, ich will ja Segen. Also was muss ich alles tun, das Ganze? Und dann Pauken einschärfen und so, das Ganze. Warum hat Gott das Volk 40 Jahre in der Wüste wandern lassen? Bevor wir es lesen. Jetzt schaut mal. Jetzt möchte ich zeigen, wie man es lesen kann und wie man es nicht lesen kann. Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg denken. Warum? Erinnere dich. Denk zurück. Warum sollen sie sich? An was sollen sie sich erinnern? Denn der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um zu prüfen und zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Warum hat das Gott gemacht? Um sie zu prüfen, ob sie das ganze Gebot halten würden oder nicht. Für wen ist die Prüfung? Für Gott? Hat Gott gesagt, mal schauen, ob das Volk es hinkriegt oder nicht. Also ich schicke mal, 40 Jahre werde ich sie jetzt beobachten und dann am Ende mache ich einen Test und sage, okay, haben sie jetzt 40 Jahre es getan oder nicht? Weil ich weiß es ja nicht. Ich bin ja nicht allwissend. Gott ist doch allwissend, er weiß doch. Für wen war die Prüfung? Für das Volk, richtig? Und was war das Ziel dieser Prüfung? Was sollten sie erkennen? So. Um zu prüfen und erkennen zu lassen, ob du imstande bist. Ich will dir zeigen, ob du in der Lage bist, alles zu halten oder nicht. Und jetzt kann man das so lesen. Ah, okay, das heißt, dann bedeutet es, 40 Jahre lang diese Prüfung bestehen müssen. Bitte. Und jetzt zeige ich dir, du hast es nicht getan. Okay, Katastrophe. Gott hat sie 40 Jahre wandern, damit sie ihr Herz kennenlernen. Denn sie sagen zum Beispiel, oh, wir glauben an Gott, sagt der Gott, das glaubst du doch selber nicht. Doch, ich glaube an dich. Okay, komm mal mit in die Wüste. Okay, wieso? So, die ersten 40 Tage vergehen, kann essen, kann trinken. Oh Gott, du willst mich hier töten, du kannst mich nicht versorgen. Ich klicke immer hier drauf, das geht immer weiter. Sollte es nicht, mach's nachher nochmal hin. Gott sagt, er bringt ihn in eine Leidenssituation, damit das, was im Herzen ist, nach außen kommt. Das ist schon da. Der Unglaube ist schon da. Die Rebellion ist schon da. Das muss aber nach außen. Sie müssen selber erkennen, dass sie so sind. Um was? Um sich zu demütigen. Sie sind hochmütig. Sie denken, sie sind der Held. Wir sind ein auserwähltes Volk. Kein Wunder hat Gott uns auserwählt. Ist ja klar. Guckt uns an. Guck mal, so fromm und so fleißig und so. Und wenn man die Nationen anguckt, ja klar, die nicht. Guck mal, die Heiden, die Sünder, Wir, das ist Hochmut. Da nimmt man aus einer Lehre der Erwählung und macht aus ihr etwas Hässliches. Darum hat er begonnen und sagt: Ich habe euch auserwählt, weil ihr nichts seid. Es gibt keinen Grund zum Rühmen. Ihr habt nämlich keine Kraft. Aber ihr glaubt das gar nicht. Ihr denkt nur, weil ich euch auserwählt habe, euch mich offenbart habe, euch das Gesetz gegeben habe, ihr meine Stimme habt, ihr seid die Helden. Und das passiert richtig? Das passiert uns. Wir erleben eine Zuwendung Gottes und ohne es zu merken, bilden wir alles uns darauf ein, dass wir besser sind als die anderen. Und vielleicht würden wir das nicht sofort sagen, aber wir würden das so leben. Denn wenn wir dann Menschen begegnen, die das noch nicht haben, wisst ihr, was wir da machen? Da stellen wir uns drüber und sagen: Wie, du weißt es noch nicht? Hast du noch nicht erkannt? Oh, du Sünder. Und wir werden hart ihnen gegenüber, verurteilen gegenüber, fordern von denen das sofort ein, wofür von Gott 40 Jahre in der Wüste gebraucht hat. Da werden wir unbarmherzig. Und uns ist Barmherzigkeit widerfahren und Gnade, wir begriffen, wer hat aus Gnade uns erwählt und anderen gegenüber werden wir dann hart, versteht ihr? Weil wir uns für was Besonderes anhalten. Und darum ist so wichtig zu begreifen, es ist nichts im Menschen. Leute kämpfen für, es ist in uns und Selbstwert. Wie? Du sagst, wir sind nichts wert oder was weiß ich. Versteht ihr? Der ganze Kampf für den Eigenwillen, für den Eigenwert, all diese Dinge. Es ist eine hohe Gefahr, dass der Mensch sich überhebt. Wenn Gott sich so viel Mühe macht, uns zu demütigen, dann hat das einen Grund, damit wir erkennen, wer wir sind. Und was ist das Ziel der Erkenntnis? Du hast keine eigene Kraft. Ich bin's, der es macht. Ich mach's. Ich will euch einfach darauf hinweisen, prüft selber, ob es stimmt. Nehmt die Lehre und die Theologie und die Predigten von den Lehrern, Predigern, Pastoren, wer auch immer, die die Verantwortung des Menschen betonen. Und nehmt die Souveränität und die Erwählung Gottes betonen. Und dann schaut, was sie predigen. Schaut, was sie praktisch fordern. Wer sagt: Du sollst das tun, du musst das tun, das ist dein freier Wille, das ist eine Entscheidung, dann musst du dich aber auch. Wo findet mehr Gesetzlichkeit? Das ist, was ich sage. Prüft mal, einfach prüfen, wo findet ihr mehr Gesetzlichkeit? Das heißt, wo lernt man, dass es auf Menschen ankommt? Ist natürlich. Mir liegt so auf dem Herzen, ich weiß nicht, ob ich das so auf den Punkt euch das bringen kann. Eine bestimmte Art des Gottesbildes und des Menschenbildes, Verständnisses, hat Auswirkungen auf unsere Theologie und auf die Art und Weise, wie wir, was wir lehren und was wir einfordern. Andersrum, wenn eine Gemeinde voller Aktivismus ist, dann brauche ich nicht mal, ich muss nicht mal ihre Glaubensbekenntnisse, dann kann ich schon sagen, was für ein Menschenbild Gottesbild sie hat. Und ich weiß, sie hassen die Lehre der Erwählung. Weil es hat automatisch Auswirkungen. Wenn es aber auf uns ankommt, dann müssen wir aktiv sein. Und das wird sich in allen Programmen und Aktivitäten zeigen. Das wird sich widerspiegeln. Wenn aber eine Gemeinde auf die Souveränität Gottes, dann wird das bei denen nicht vorkommen. Natürlich kann beides kippen und schlecht sein. Dann kann man sozusagen eine billige Gnade daraus machen. Dann beginnen manche doppelte Prädestination zu lernen. Das ist nicht, was ich sage. Es kann alles verdreht und alles dahingestellt werden. Ich weiß noch, ein Pastor geht fremd mit einem Gemeindemitglied, wird bloßgestellt, wird überführt und sagt: Ich lebe doch unter der Gnade. So wird die Gnade verlästert. Und dann sagen die Geschwister, wenn ich Gnade predige, die Gnade, das ist eine schlechte Lehre, weil die bringt dazu, Menschen in Sünde zu leben. Wirklich. Und laden mich nicht mehr ein zu verkündigen, weil ich die Gnade groß war. Unser Pastor hat das und das getan. Und aufgrund so eines Wandels, das heißt, hat einer die Gnade einfach für sich nur ausgenutzt, um sich selbst und sein Fleisch zu rechtfertigen, richtet so einen Schaden an, dass die anderen sagen, ja, das ist der Beweis, das richtet diese Gnade an. Dann sagen wir lieber, ihr sollt nicht, du musst und weh und das. Das ist besser. Dass dann aber trotzdem heimlich das Ganze passiert. Das wissen sie nicht. Oder wollen sie nicht haben. Aber der Punkt ist, hier, wenn Gott sagt, am Anfang Erwählung, dann sagt er, erstens, ich bringe euch dazu, dass ihr mich erkennt, wer ich bin, und dass ihr erkennt, wer ihr seid. Das ist grundlegend zum Verständnis. Warum? Weil er hat jetzt das Gesetz vor ihn vor Augen gemalt. Jetzt geht er hin und sagt, jetzt zeige ich mal, wer ihr seid. Und dann geht er nochmal hin und jetzt entfaltet das Gesetz in die Kleinigkeiten. Und spätestens dann muss man doch zu dem Punkt kommen und sagen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Wir werden dann dem fünften Buch Mose folgen und schauen, wie das aufgelöst wird. Es wird aufgelöst. Mose löst es auf das Evangelium hin, auf Christus hin. Wir werden das sehen. Aber so beginnt es. Also das Erste, was Gott tut, er demütigt Menschen. Er erhöht Menschen nicht. Er demütigt ihn. Um zu erkennen, um zu prüfen, um sein Innerstes nach außen zu kehren, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Darum geht es erstmal. In der Lage der Mensch, ist das Volk Gottes in der Lage, das Gebot halten oder nicht? Also das ist der erste Schritt, Vers 3. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Als ich das las, dachte ich, krass, gell? Ich ließ dich hungern. Wo ist Gott? Was ist das für ein Gott? Also, aus Gottes Perspektive ist, wir werden von. Geht nur mit Vers 16. Vielleicht muss ich das. Vers 16. Der dich in der Wüste mit Mann speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit der dir am Ende wohltue. Gottes Gedanken ist, ich lasse dich hungern, ich will dir etwas Gutes tun. Wir erleben Hunger und wir sagen, Gott, was ist los? Du liebst mich nicht, wo bist du? Katastrophe. Versteht ihr? Seine Wege, seine Erziehungsmaßen, seine Gedanken, ganz andere als unsere. Wir empfinden Leid, wir empfinden Prüfung und für uns ist das Katastrophe. Gott lässt es zu, überleg mal, er liebt sie, richtig? Haben wir von ihm gehört. Ich habe dich erwählt, ich liebe dich. Und jetzt, versteht ihr, wie schlimm muss der Zustand des Volkes da sein, dass Gott die erliebt, hungern lässt. Denn wenn er es nicht tun würde, könnte ihn nicht wohltun. Er könnte nichts Gutes tun. Könnt ihr euch vorstellen, ich liebe meine Kinder oder meine Frau und ich weiß, ich muss sie einer schlimmen Situation aussetzen, sonst wird kein Segen, wird das Gute nicht vorkommen. Das zerreißt doch das Herz, sie in dem Leiden zu sehen, oder? Könnt ihr mir nachvollziehen? Wie sehr muss das Herz verstockt sein, hart sein, dass Gott sein Volk hungern lässt? In dem Fall, und wiederum, wir haben ein Gleichnis, parallel. Wir haben ein Israel nach dem Fleisch. Und wir haben eine buchstäbliche Wüste. Und Gott schickt sie buchstäblich in die Wüste und lässt sie hungern. Gott lässt heute hungern. Geistlich hungern. Um ihn wohl zu tun. Weil Menschen sich überheben. Weil sie hochmütig werden. Weil sie denken, meine Kraft, meine Stärke. Weil Menschen auf sich hoffen und ihre ganze Theologie auf ihre Werke ausgerichtet sind. Und sie rühmen sich so noch dafür. Und dann passiert eine Dürre, eine geistliche Dürre. Und Gott lässt hungern. Er lässt sein Volk geistlich verhungern. Aber nicht, um nur sie zu strafen, sondern um am Ende ihnen wohlzutun. Weil er weiß, wenn er sie demütigt und wenn einer sich unter die mächtige Hand Gott demütigt, dem schenkt Gott Gnade. Wenn das Volk sich demütigt und sagt, oh ja, wir sind nichts, dann schenkt Gott Gnade. Also, das ist ein Erziehungshungern. Und ich lese dich hungern und schaut mal, wie herrlich das ist. und er speise dich mit dem Mann, das du nicht kanntest, das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Schaut mal, Gott schickt das Volk in die Wüste. Sie gehen diese Türe durch. Und es gibt zwei Lektionen, die sie lernen. Die erste Lektion, sie lernen sich selbst kennen. Die zweite Lektion, sie lernen Gott kennen. Sie lernen ihr Herz kennen und ihre Unfähigkeit und dann demütigen sie sich. Und das demütigt sie. Und auf der anderen Seite lernen sie, dass Gott etwas tut und nicht sie. Er gibt ihnen Brot, das kannten sie nicht und ihre Väter nicht. Das heißt, es war auf keine natürliche Art und Weise, wie man Brot herstellt. Sie standen morgens auf und auf einmal war Brot da. Das heißt, Gott sagt, weißt du, wer dich versorgt? Bin ich. Ihr habt noch das im Kopf mit dem Manna, richtig? Wie viel sie pflücken durften? Wie viel? Nur für einen Tag, ja? Warum nicht für zwei? Warum nicht für die Woche? Das wäre doch voll vernünftig. Auf jeden Tag aufs Neue, auf Gottes Wort verlassen. Wisst ihr, warum Gott selten, sehr selten uns mehr gibt, als wir brauchen? Weil wir ihn vergessen würden. Weil wir am nächsten Tag vergessen würden, ihn zu bitten oder ihm zu danken. Weil wir uns auf unsere Reserven, auf unser Hab und Gut, sagen, also in der Zukunft kann mir nichts passieren, ich habe mich abgesichert. Und Gott sagt, okay, dann schicke ich dich mal durch eine Rezession. Und auf einmal ist das, worauf du dich verlassen hast, ist über Nacht einfach weg. Und? Was jetzt? Morgens aufstehen, aber jetzt guck mal, ich pflücke und da muss ich etwas glauben, richtig? Dass morgens noch da sein wird. Und wenn ich mehr pflücke, dann glaube ich nicht, dass es morgen da sein wird. Dann glaube ich nicht, dass vertraue ich Gott nicht. Was ist, wenn er das vergisst oder jemand anders mir wegnimmt? Oder keine Ahnung. Und man hat kein Vertrauen, dass Gott auch für morgen für mich sorgt. Deswegen sagt er, sorge dich nicht um morgen, heute. Morgen überlass mir. Und was sorgen wir uns immer? Um morgen. Aber was ist, wenn das morgen und das übermorgen oder in einem Jahr oder in 3 Jahren? Kein Wunder, dass heute die Menschheit depressiv ist. Kein Wunder. Die Kliniken sind voller junger Leute. Wisst ihr warum? Sie kommen mit dieser Welt nicht klar. Sie müssen sich Sorgen machen über ein Übermorgen. Sie kommen nicht klar. Sie kommen mit dem Druck nicht klar. Ich habe immer wieder Leute besucht in Göppingen, in der Hand. Das sind ein Haufen junge Leute. Und ein Grund ist, die Welt mit diesem Druck, mit diesem, die kommen damit nicht klar. Gott sagt, ich nehme dich in die Wüste, ich nehme dich raus, da kannst du nicht normal Brot machen, da kannst du keinen Weizen sehen. Ich nehme dir alles weg, deine ganze Sicherheit, dein ganzes Vermögen, dein ganzes Können, ich nehme dir deine Kraft, alles weg. Und um dir etwas zu zeigen, ich werde für dich sorgen. Ich sage so, sogar im Fleisch müsste ich mich freuen. Ich sage, echt? Ich muss nicht arbeiten, ne? Einfach rausgehen und pflücken, ja. Zu schön, um wahr zu sein. Wie? Nicht sehen, pflügen, ernten. Nein, nein, du stehst morgens auf, dann ist da, malst du es und dann kannst du ein Brot backen. Nee. Versteht ihr? Das ist ja, das ist zu schön, um wahr zu sein. Wie, allein aus Glauben? Nee. Nee, ohne Arbeiten, ohne Vorleistung, ohne. Nee, einfach so. Du stehst auf, nimmst es hin von. Nee, das ist zu einfach. Das ist zu einfach, Gott. Und morgen wieder. Ja, morgen reicht die Gnade auch. Nee. Und deswegen versorgen wir uns heute und wollen alles absichern. Und ich rede jetzt nicht von Finanzen. Ich rede jetzt nicht von Hab und Gut. Ich rede von unserem Heil, unserem geistlichen Heil. Wir machen Sorgen, ob wir im Land ankommen, richtig? Reicht es? Wird es reichen? Und dann sorgen, nein, nein, oh, ob Gott uns da hineinbringt ins verheißene Land. Das, nee. Und Gott, ich will dich prüfen, ob du mir vertraust. Und ich werde dein Herz offenbaren und dein Herz wird sich zeigen, dass du mir gar nicht glaubst. Permanent zweifelst. Und dann macht er, und ich werde dir zeigen, ich selbst, ich werde dich versorgen. Ich bin deine Kraft, ich mache das. Und wenn du etwas hast, dann nur wegen mir. Wenn du etwas bekommst, nur wegen mir. Und wenn sich etwas mehrt, wegen mir. Ich mache das. Das ist eine wichtige Lektion. Ich muss euch sagen, das ist für mich wirklich jeden Tag aufs Neue. Und zwar geistlich. Ich, von meiner menschlichen Seite, ich weiß doch, als ich mir klar war, ich gehe in den Predigtdienst für Jesus, wisst ihr, was meine große Sorge war? Was ist, wenn mir meine Predigten ausgehen? Was ist, wenn ich nichts mehr zu sagen habe? Das war echt eine Sorge für mich. Wenn ich keine frische Nahrung bringen kann. Als Jugendlicher hat man noch da ein Thema auf dem Herzen, da will man, denkt man, hat man der Welt was zu sagen, was super wichtig wäre. Und denke ich, was ist, wenn diese Anliegen nicht mehr da sind? Und das kann zur Sorgen. Und der Herr hat mir versprochen und auch diese Lektion gelernt, dass Willi, sorg dich im Morgen. Morgen stehst du auf und pflückst du Manna. Geistliches Manna. Und dann wirst du was zu geben. Wüsstet ihr, dass George Whitefield, die Biografie liegt da, liest, verschlingt, liebt. dass er hat, ich weiß nicht, wie viele tausende Predigten gehabt, am Tag, ich weiß nicht, wie viele Predigten er gehört, morgens aufstehend bis abends ins Bett gehen. Und man findet kein einziges Skript von einer Predigt von ihm. Weil er morgens früh aufstand, wahrscheinlich um 4 oder so. Und das, was er morgens in seiner stillen Zeit mit Gott empfangen hat, hat an den ganzen Tag gepredigt. Und das ging nie aus. Und er starb nach einer Predigt. Er hielt eine Predigt auf der Treppe, ging ins Bett und ging zum Herrn. Das ist das Beste, was man machen kann. Und er hat nie, also ich, wenn ich das jetzt sage, versteht mich nicht falsch, er hat nie eine Predigt vorbereitet. Damit sage ich nicht, dass er nicht mit dem Wort Gottes gearbeitet hat, gerungen hat, Verständnis gesucht und was für ein Verständnis da war. Aber er lebte morgens aufstehen und sagt, der Herr wird mir geben und das werde ich weitergeben. Und wenn der Herr nichts gibt, dann habe ich nichts weiterzugeben. Und diesem lebt er. Und ich sage nach Paulus, der größte Missionar, den es gab. Das muss die Biografie, wenn man das gelesen hat, und das ist ja nur eine Biografie, das ist noch nicht mal alles, was da geschehen ist. Das ist sehr, es kommt, der Herr gibt. Und er speise dich mit einem Mann, das du nicht kanntest und deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Munde des Herrn hervorkommt, lebte der Herr. Damit wird nicht nur gesagt, dass unser Leben von Wort Gottes abhängig ist. Nicht in erster Linie ob von unserem irdischen Brot, sondern auf dieses Brot kommt es eigentlich an. Welche Bezüge haben wir hier? Was müsst ihr sofort denken? Welche Bibelstellen fallen euch ein? Versuchung Jesu. Versuchung Jesu, das ist in der Versuchung Jesu ist das erste Wort, das Jesus gebraucht. Er zitiert 5. Mose 8. Der Teufel greift dann und sagt ihm was? Mach aus Steinen Brot. Warum? Weil Jesus, wie lange hungerte? 40 Tage. Versteht ihr, warum 40 Tage Jesus hungerte? Das ist eine Anspielung auf die Zeit hier. Das, was das Volk Gottes nicht tun konnte, in ihrem Hunger, sich komplett auf Gott zu verlassen. Wer hat's getan? Steht hier. Jetzt möchte ich Folgendes sagen. Ganz wichtig. Warum haben wir die Geschichte der Versuchung Jesu, Matthäus 4, Markus 1 zum Beispiel, warum haben wir diese Geschichte der Versuchung Jesu in der Wüste? Wie predigen wir? Wie hören wir? Wie lesen wir sie? Lesen wir sie so? Wir haben eine Anweisung, wie wir in der Versuchung widerstehen sollten. Und zwar wie? Mit dem Wort Gottes. Jesus hat es getan, das Wort Gottes vertreibt den Teufel. Also wenn Versuchung kommt, musst du immer mit dem Wort Gottes. Das klingt so gut. Und ich sage so, in gewisser Weise ist das auch richtig. Aber es ist nicht die Intention. Wisst ihr warum? Habt ihr es schon mal versucht mit dem Wort Gottes in Versuchungen? Wer hat es schon mal versucht? Hat es geklappt?
Manchmal.
Immer? Ja. Warum nicht? Ich sage euch, weil du nicht Jesus bist. Die Geschichte, der Versuch zu zeigen, so musst du den Teufel überwinden. Die Geschichte, um zu sagen, es gibt einen, der den überwunden hat. Und zwar Christus. Wie hat er überwunden? Er hat sein Vertrauen komplett auf den Vater, auf Gott gewälzt, auf Gott gesetzt. Er wusste, ich lebe von Gott und nicht von dem Brot. Das ist der Marsch, das versteht ihr. Gott führt das Volk Israel in der Wüste und sagt, leben wirst du, wenn du komplett auf mich vertraust. Schickt die in die Wüste und haben sie komplett auf Gott vertraut? Nein. Sie konnten diesen Maßstab nicht leben. Also, noch einmal versuchen, gell? Habt ihr euch überlegt, warum Mose noch Tafeln bekommen hat? Ja, die ersten wurden, der erste Bund wurde, oder das wurde ja gebrochen eigentlich, gell? Der hat es ja zerschmettert. Dann geht Mose hoch und Gott gibt nochmal. Warum? Wollt noch eine Runde? Dann macht nochmal. Und, hat es geklappt? Auch nicht. Ja, dann ein drittes Mal. Dann wird es nochmal kommen und dann gibt es nochmal das Gesetz. Richtig? Und dann wird das Volk Israel spätestens dann am Ende es schaffen, es zu halten. Weil dann werden sie es hinkriegen. Beim dritten Mal. Warum kam Christus, Freunde? Warum kein Christus? Weil man es nicht hinkriegt. Weil Gott das Volk in die Wüste geschickt hat und gesagt hat, guck mal, ich zeige euch, wie ihr seid. Halsstarrig. Absolut halsstarrig. Euer Herz ist ein Stein. Ihr seid nicht in der Lage, mich zu lieben und ihr seid nicht in der Lage, an mich zu glauben. Darum braucht es Christus. Und dann ging er in die Wüste und 40 Tage und wie Mose 40 Nächte war und Wasser und Brot aß er nicht. Das sind die gleichen Parallele. Warum? Um das zu tun, was wir eben nicht in der Lage sind zu tun. Das ist eine so klare Anspielung der Versuchung auf die Wüste. Und darum heißt es dann die Rede von Skorpionen und Schlangen. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Und er speise dich mit dem Mann, das du nicht kanntest, ja, haben wir, um dich erkennen zu lassen, das ist nicht vom Brot. Also das ist der Bezug. Noch eine Sache. Johannes 6, oder? Wenn ich Johannes 6 sage, was klingelt bei euch? Ich bin das Brot des Lebens. Jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Mose hat uns ein Brot gegeben. Ihr sagt, ich gebe euch ein anderes Brot. Übrigens, das Manna kam aus dem Himmel. Warum hat das so, oh Gott, damit das ist nicht von der Erde. Und ich gebe euch, und wenn ihr das isst, dann habt ihr was zu bekommen. Dann habt ihr was zum Überleben. Dann habt ihr was zum Leben. Und was sagten sie am Ende? Was haben sie gesagt am Ende? Immer dieses Manna. Wisst ihr, was Christen sagen? Immer das Gleiche. Manche trauen sich zu sagen, immer Christus. Immer das Kreuz. Immer, du redest immer nur von der Gnade. Ja, für manche wird das irgendwann mal morgens aufstehen, keine Lust mehr. Schmeckt nicht mehr. Vers 4. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, jetzt spätestens hier wissen wir, wer etwas erkennen sollte, nicht Gott. Jetzt, so erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Begreif doch, warum ging das Volk in 40 Jahre durch die Wüste? Nicht nur, weil die Unglauben hatten am Jordan. Versteht ihr? Es ist, weil Gott in das ihr Herz offenbaren wollte. Warum? Warum lässt uns Gott so lange durch Wüsten durch? Warum so lange, bis er wiederkommt? Warum lässt er so viel Zeit? Genau deswegen, um dich erkennen zu lassen. Um dich erkennen zu lassen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Petrus sagt, der Grund, warum, es ist keine Verzögerung, dass der Jesus kommt. 2. Petrus, Kapitel 3. Keine Verzögerung, weil der Herr nicht will, dass die Seine verloren gehen. Es ist Gnade, dass, wenn er nämlich gleich kommen würde, wäre es nicht gut mit uns bestellt. Einige müssen noch gedemütigt werden und einige müssen noch Buße tun und erkennen, dass auf ihre Kraft es nicht ankommt. Und deswegen kommt Jesus nicht. Er kommt aus dem Grund nicht, weil wir uns noch nicht gedemütigt haben. Weil er uns erzieht. Das ist nicht ein Überlassen der Welt, es ist Gottes Handeln. Seine Wüsten sind Erziehungswüsten. Guck mal, also er stellt durch das die eine Lektion, wir haben das Gesetz, dann sagt Gott, guck mal, ich zeige dir dein Herz, ich prüfe, ob du es halten kannst. Also offenbart sich als ein ungläubiges Herz. Und dann sagt Gott, damit er aber diesen Glauben wegträgt, ich tue etwas mit dir, ich werde dir jeden Grund geben, an mich zu glauben. Jeden Grund geben. Könnt ihr euch vorstellen, in dem Moment, wo sie morgens aufstanden, aus dem Zelt rausguckten und Manna lag, was wussten sie? Gott ist da. Er ist da. Das heißt, eigentlich hatten sie keinen Grund zu zweifeln. Wenn er da ist, sind sie sicher, oder? Dann würden sie nicht sterben. So, wenn das da ist, ist gut. So, wenn du aufstehst und aus deinem Zelt rausguckst und geistliches Manna da ist, das geistliche Wort da ist, Christus da ist, was brauchst du nicht? Du brauchst nicht Sorgen. Er ist da. Er ist da. Und solange das da ist, wer kann gegen uns sein, oder? Das ist doch die Römer 8. Wer will gegen die Auserwählte Gottes anklagen? Oh, schon wieder auserwählte Mensch. Aber es ist halt so. Das steht doch, oder? Oder finde ich das? Da steht doch, wer wird gegen die Auserwählte Gottes Klage annehmen? Wer wird uns trennen von der Liebe Gottes? Wer? Und dann zählt er alles auf, geht im ganzen Universum, geht die geistliche und die irdische Welt und findet nichts. Sagt niemand, so kannst du ruhig sein. Warum? Weil er die Seinen erwählt und weil er die Seinen erzieht und weil die Seinen ans Ende bringt. Dann kommt ab Vers 6, zählt er nochmal das auf, wo sie nicht halten. Ich springe zu Vers 10. Und du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das der dir gegeben hat. Hüte dich, dass wenn du den Herrn deinen Gott, dass du den Herrn deinen Gott nicht vergisst. Das ist, wenn es dir gut gehen wird, sag, das ist Prophetie. Wenn es dir gut gehen wird, wirst du es vergessen.
Kurz fragen, warum schreibt er dann trotzdem immer wieder, dass sie die Gebote halten sollen? Auch,
richtig.
Er schreibt ja trotzdem dann immer, ja. Immer wieder rein.
Ja, ja.
Haltet die Gebote so. Ihr schafft es nicht, aber haltet sie trotzdem so. Sie immer wieder ermutigt, sie trotzdem zu halten und
Nicht irgendwie auffordert. Das ist keine Empfehlung.
Ja, also ja, auffordert.
Ja, du sollst es tun. Soll ich schon antworten oder gehe ich pädagogisch und versuche die Antwort dir, dass du sie selbst gibst? Wie lesen wir das Gesetz? Oder wozu ist das Gesetz gegeben? Nicht heißen, wenn es heißt, und versucht es mal, aber ist nicht schlimm, wenn es nicht klappt, weil dann wir sind eh unter der Gnade. Versteht ihr? Wenn die Aufforderung nicht da wäre, du sollst halten, dann würde der Mensch doch nie gemütigt werden. Er würde doch nie, wenn Gott sagt, ich will, dass du es hältst, aber du musst es nicht. Und dann denkst du, gehst du durch die Wüste und denkst, aber ich muss es nicht. Du wirst doch nie merken, dass du es nicht kannst, wenn du nicht musst. So, das ist, unter dem Gesetz muss man es. Jetzt schaut mal, das ist die eine Ebene. In dieser Weise lesen wir das Gesetz. Wir sehen, okay, das ist der Anspruch. Aber wir leben doch nicht zur Zeit Mose, gell? Das Evangelium ist erschienen. Darum ist jetzt Römer 3, 21. Jetzt aber, ohne Gesetz, jetzt begreife ich, das ist der Anspruch, du sollst. Aber jetzt lese ich diese gleichen Zeilen jetzt noch einmal und begreife, vom Evangelium, das ist ein Zeugnis meiner Unfähigkeit. Und hier kann ich unterscheiden von Anspruch und von Realität, verstehst du? So, immer in diesen zwei Perspektiven das Gesetz lesen. Da ist ein Anspruch und den kann man nicht, das Wort Gottes bleibt bestehen. Jedes Jota, Himmel und Erde wird vergehen. Das Wort bleibt, dieser Anspruch, Gott wird es nie mindern. Von daher, die Frage ist nur, aber was macht das mit, also wie gehen wir damit um? Entweder sagen wir, okay, dann stelle ich mich unter den Anspruch Oder ich sage, Herr, ich elende Mensch, ich bin ein Sünder, ich kann es nicht. Kannst du dich nicht in der Gnade mir erbarmen, weil ich deine Gerechtigkeit nicht genügen kann? Weil ich habe gemerkt, 40 Jahre bin ich durch die Wüste und ich krieg's nicht hin. Und dann ist die Lösung das Evangelium glauben. Also, ich verstehe es, worauf ich hinaus möchte. Guck mal, ich will euch anders sagen. Wir haben doch in den Evangelien, wie, oder in dem Neuen Testament, so viel Zuspruch, dass er die Seinen nicht verlieren wird. Jesus verspricht es zum Beispiel. Paulus sicher, wer wird die Anklage erheben? So viel Zuspruch. Haben wir im Neuen Testament Aufforderung, in der Gnade zu wachsen? Das ist oft der Grund, warum die Leute dann sagen, ah, schau mal, wenn eine Aufforderung da ist, dann kann man ja auch dann eben nicht ausharren. Wozu dann die Aufforderung? Und der Punkt ist der, durch diese Ermahnung, durch dieses bitte haar aus, löst es bei den Auserwählten, bei den Seinen, was? Ausharren. Schaut mal, wenn ich hingehe zu meinen Kindern und, nein, das ist ein blödes Beispiel, vor allem, weil mein Kind da ist, wenn ich zu jemand hingehe und da ist einer, der wirklich mir gut gesonnen ist und auf mich hört und mir treu ist und ein anderer mich hasst und nur so tut, als ob. Und ich zu beiden hingehe und sage, bitte, hart aus. Das gleiche Wort wird bei dem einen Treuen was auslösen? Ausharren. Warum? Weil man auch schläfrig wird, weil man müde wird. Aber sobald dann der Seine es hören wird, oh, stimmt. Der andere, der wird es hören und was wird passieren? Nix. Das Wort der Ermahnung löst bei den Kindern Gottes, die Ermahnung löst, hat diesen erzieherischen Effekt. Es wird ihnen zum Guten wirken, versteht ihr? Es ist die Art und Weise, wie er uns bewahrt. Guck mal, weil es auf Gott und seine Kraft ankommt. Wenn Gott uns sich selbst überlassen würde, würden wir alle verloren gehen. Alle. Da würde keiner von euch durchhalten können. Kein einziger. So toll ihr seid, das kriegt ihr nicht hin. Die Art und Weise, wie Gott die Seinen rettet, ist, wisst ihr wie? Er geht hin und sagt, bitte pass auf. Und wisst ihr, was bei den Seinen es auslöst? Die Bereitschaft. Woran erkennt man jemand, ob er ein Kind Gottes ist? Er hört auf sein Wort. Wenn Gott ermahnt, dann nimmt er es an. Wenn Gott züchtigt, er stellt sich drunter und demütigt sich. Das offenbart, ob er ein Auserwählter ist. Versteht ihr? Nicht die Ermahnung und macht ihn zu einem Kind, sondern bei seinem Kind. Ich gehe sogar einen Schritt zurück. Schaut mal. Warum glauben manche und glauben manche nicht? Da steht einer, verkündigt das Evangelium, bei dem einen trifft es und dem anderen trifft es nicht. Wer macht, dass die Menschen sich bekehren? Der Prediger? Richtig, wir verstehen das. Es ist doch Gott, der ihr Herzen auftut. So. Beide hören doch, tu Buße, richtig? Das ist eine Aufforderung an den Menschen. Wir werden hineingenommen, tu Buße. Alle hören tu Buße. Warum tun nicht alle Buße? Bei den Seinen, sagt Gott, wird es zum Wohlgeruch sein. Die werden hören und sagen, oh, ich habe einen Ausweg. Und werden sich darüber freuen. Und die anderen, wird das ein Gestank. Die werden sagen, was ist das für eine dumme Botschaft? Und sie werden es hassen. Es ist die gleiche Botschaft. Die Ermahnung tut Buße. Aber bei wem schlägt sie an? Ich möchte so sagen. Gott hat ein Herz geschaffen, den seinen Herz gegeben. Und das Evangelium ist der Schlüssel. Und wenn der Schlüssel zu diesem Schloss passt, dann klick, macht's klick. Und dieses Evangelium, das Wort der Ermahnung, macht's in den Herzen der Seinen klick. Das passt da genau rein. Und bei den anderen passt's nicht rein. Und es öffnet nicht das Herz. Und du wirst dann wieder sagen, oh, ungerecht. Und wir sagen, wieso der und wieso der nicht. Ich weiß. Und ich sage erstmal nur, aus Liebe. Kennt ihr das, wenn man sein Herz jemand verschenkt? Und einen Schlüssel ihm gibt zu dem Herzen. Liebe entscheidet. Dazu gibt es Themen, dazu, ich weiß um all die Fragen, ich weiß, was da kommt, ich weiß, welche Argumente. Und dazu gibt es auch Antworten, aber an dieser Stelle will ich nicht wieder da eine Runde drehen. Aber ich will einfach nur sagen, dass es gibt keine Lehre, die den Menschen so demütigt wie die Erwählung. Keine Lehre demütigt den Menschen, weil die einen den Menschen alles wegnimmt. Gell? Und über welche Lehre regt sich der Mensch am meisten auf? Versteht ihr? Das, wisst ihr was? Ich sage, das ist Hochmut. Aber es gibt nichts, weil keine Lehre, wenn Gott sagt, es kommt allein auf mich an, dann, aber, und wir doch, aber wenigstens so viel Prozent. Der Mensch will sich nicht demütigen, er will irgendwas doch beitragen. Es gibt keine Lehre, meiner Meinung nach, die so einen Menschen so demütigt, dass die Lehre der Erwählung. Aber was sagt Gott? Dem Demütigen, dem gibt er Gnade. Das heißt, der Mensch, der sich drunter stellt und sagt, okay, ob ich es verstehe oder nicht, aber wenn der Schöpfer Gott derjenige ist, der allein zu retten vermag und die Rettung gibt, dann will ich mich demütigen und was flehen? Herr, sei mir Sünder gnädig. Bitte erbarme dich meiner. Ich bin nicht würdig. Schlägt auf sein. Und der andere steht da. Ich danke dir, dass ich nicht so geboren bin wie dieser Heide und wie der Zöllner und Sünder. Herr, ich bin ja wert, dass ich und so. Versteht ihr? Das ist der andere, der sagt nur, ich bin's nicht würdig. Das ist Demut.
Aber so gibt es halt Gewissheit.
Ja. Schaut mal, auf der einen Seite begreifen es, demütigt uns und wir begreifen, es liegt alles an Gott und wir lassen das alles los. Auf der anderen Seite ist es nichts, gibt es nichts Köstlicheres als das, wenn es nämlich nicht auf mich ankommt, sondern auf den mächtigen Gott und dem alles möglich ist. Vor was sollte ich mich fürchten? Nochmal, wenn es auf dich ankommt, dann hast du jeden Grund zu fürchten. Dann wirst du dein Leben lang in einer Unsicherheit leben. Und wenn du stirbst, wirst du dich fragen, hat es gereicht? Und weißt du was? Und du wirst es nicht wissen. Und das ist grausam. Aber diejenigen, die in Christus sterben, die gewinnen, weil sie alle Hoffnung allein auf ihn gesetzt haben. Und nicht weder auf sich selbst, noch auf ihre Leistung, noch sonst auf irgendwas. Allein nur auf ihn. Und sie gewinnen. Und sie können ruhig sein. Sie können ruhig sein. Versteht ihr? Also ich hoffe, ihr könnt das begreifen. Aber wenn ich davon rede, weiß ich, das muss der Herr im Geist offenbaren. Aber ich werde so lange reden, bis der Herr sich erbarmt. Und das durchrutscht. Bis es durchrutscht. Darf ich noch kurz das zu Ende machen? Die nächste Pause ist schon wieder da. Dass wir das hier kurz nochmal durchgehen. Schaut mal Vers 12. Und dass du dich nicht, und du isst und satt wirst und schöne Häuser baust, und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich vermehren und alles, was du hast, sich vermehrt. Merkt ihr, es geht darum, wenn alles sich vermehrt, da könnte man auf die Gedanken kommen, zu sagen: Hey, habe ich gut gemacht, habe alles richtig gemacht. Und aber die Gefahr ist, dass du nicht dein Herz, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Das ist die Gefahr. Bei all dem den Herrn, deinen Gott, vergessen. Und nochmal, wir haben hier ein Israel nach dem Fleisch. Das heißt, hier ist die Rede von Rindern, hier ist die Rede von Silber und Gold und Schaf und all diesen Dingen. Und das ist richtig, das kennen wir, oder? Sobald im Wohlstand oder gesundheitlich, finanziell alles gut geht, sind wir sehr schnell vergessen. Sobald schlecht geht, auf einmal rufen wir. Und das ist auch gut so. Weil er sagt, rufe mich in der Not und ich werde dich retten. Versteht ihr, warum Gott uns in die Not schickt? Also ich sage, wenn es dir gut geht und du nicht in die Not willst, vergiss Gott nicht. Wenn du vergisst, wird es dir bald schlecht gehen. Weil Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und dann wird er dich in die Not schicken, damit du wieder zu ihm kommst. Und das ist eine Zuchtmaßnahme, damit du nicht von ihm abweichst. Das heißt, es ist etwas Gutes. Für dich wird sich das nicht gut anfühlen. Petrus, Hebräer sagt, das fühlt sich, manche Zucht ist für uns Traurigkeit. Ja, das ist traurig, wenn man alles da verliert, aber er sagt, das hat einen Sinn, damit du nicht verloren gehst. Das ist Zucht, damit man nicht verloren geht. Von daher, er sagt, wenn wir viel haben, bitte, vergesst nicht, woher ihr es habt. Vergesst nicht, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, ihn zu danken, was er dir Gutes gibt. Was er dir Gutes, vergiss es nicht. Wir vergessen nicht, was er uns Schlechtes getan hat. Das, und das meine ich gut. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber um was geht's hier? Wo vergessen wir es? Schaut mal, um was geht's? Dass du nicht, dann nicht dein Herz sich erhebt. Seht ihr das? Es geht ums Herz. Gott zu lieben, muss man von was? Vom Herzen. Wo erhebt man sich? Wo wird man hochmütig? Im Herzen. So, es geht immer ums Herz. Merkt euch bitte das. Weil das ist letztendlich dann die Lösung. Man braucht ein neues Herz. Man braucht ein neues Herz. Und dann heißt es, erinnert, was Gott alles getan hat, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind. Die Anspielungen sind sehr offensichtlich. Ja, vom Sündenfall her, die Schlange, die auf den Boden kriechen wird, der Teufel. Dann in der Wüste, Jesus versuchen, der Teufel. So, er hat das Volk durch diese schreckliche Wüste durchgeführt. Und er hat doch alles getan, oder? Das Bild ist so herrlich, finde ich. Der dich in der Wüste mit dem Mann speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit ich ihr am Ende wohltue. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke, meine Hand hat mir das Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält. Denn er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. So, damit schicke ich euch in die Pause. Was sagt er? Vergiss nicht, auf wen es ankommt. Wer gibt dir Kraft? Wer bringt dich durch die Wüste? Wer versorgt dich? Wer beschützt dich von der Schlange? Wer macht's? Nicht deine Kraft und nicht deine Stärke. Wenn schon für das Gesetz das gilt, überlegt mir, für das Gesetz, wie viel mehr für den neuen Bund, für die Gnade? Es kommt nicht auf deine Kraft an. Und Gott sagt, vergiss es bitte nicht. Und wenn der Mensch es vergisst, dann wird er hochmütig. Und ich behaupte wirklich, dass jede Lehre, die den Menschen zuspricht, dass er es tut und tun kann und soll, Hochmut. Das ist Hochmut. Weil in Wahrheit sagt er, ich bin's. Er ist es, der dir Kraft gibt, der Vermögen schafft, damit er seinen Bund aufrechterhält. Wer sorgt dafür, dass sein Bund aufrechterhalten wird? Er. Mose sagt, vergiss nicht, es kommt auf ihn drauf an. Woher kommt eure Erkenntnis? Woher kommt euer Verständnis? Wie kommt es dazu, dass ihr an Jesus glaubt? Wie kommt es dazu, dass ihr die Gnade schätzt und liebt? Wie kommt es dazu, dass eure geistlichen Werke wachsen? Woher kommt es? Ja, ab dem Moment, wo ich Jesus kennengelernt habe, will ich ihm dienen und dann gebe ich Gas und dann gebe ich mir beste Mühe und aus all meiner Kraft. Was sagt Paulus? Wenn ihr im Geist angefangen, wieso wollt ihr im Fleisch vollenden? Richtig, das ist genau das. Nee, man beginnt im Geist, indem man zugibt, Jesus, ich kann nichts, ich bin unfähig. Und dann glauben wir, oh, das für all meine Sünden ist Jesus gestorben. Und dann sagt man, aber ab jetzt musst du Gas geben. Denn wenn du jetzt nicht Gas gibst und nicht aufpasst und sündigst, gehst du verloren, kommst du nicht ins verheißene Land. Versteht ihr? So, und du vergisst, auf wen es ankommt. Wenn du vergisst, auf wen es ankommt. Nicht deine Kraft bringt dich ins Land. Nicht deine Kraft vermag dir den Bund zu erhalten. Gottes Kraft. Darum am Anfang das und dann kommt die Erwählung und darum jetzt deine Kraft. Jetzt noch eine kleine Lektion nach der Pause. Es kommt noch auf deine Macht an. Und das ist auch ein schöner Abschnitt.